Liebe Zuschauer, sehr geehrte Damen und Herren, ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video-Interview hier auf Politik Spezial. Mein heutiger Gast ist einer der Top-Finanzanalysten in Deutschland. Er war lange Chefanalyst der Bremer Landesbank und zuvor auch der Landesbank Hessen-Thüringen. Und ich begrüße heute ganz herzlich Volker Hellmeyer. Volker, schön, dich mal wieder im echten Leben zu sehen. Ich begrüße dich ganz herzlich.
Vielen Dank, Helmut, dass ich mal wieder dabei sein darf.
Ja. Volker, ich erinnere mich an ein Interview, das ist schon einige Monate her, vielleicht sogar über ein Jahr, ich weiß es nicht mehr genau. Und da gab es einen sehr emotionalen Moment. Und ja, dir stiegen ein bisschen die Tränen in die Augen, als wir über Deutschland geredet haben. Wie sieht das heute aus?
Das ist heute nicht weniger der Fall. Aber man muss sich ja, Emotionen hilft ja nichts, sondern wir brauchen Rationalität, wir brauchen Sachlichkeit, wir brauchen eine Hinwendung zu einer interessenorientierten Politik und dafür setze ich mich weiter ein in der Analyse und eben auch in den Empfehlungen, die daraus ableitbar sind und die ich auch gebe. Und insofern bin ich besorgter als zu dem Zeitpunkt, weil sich an den entscheidenden Thematiken in der Zielsetzung der Bundespolitik nichts geändert hat.
Wie bewertest du die Koalitionsverhandlungen zwischen der CDU und SPD? Es sieht ja fast so aus, als würde die SPD die CDU und Friedrich Merz vorführen. Also wie ja, am Nasenring durch die Manege führen.
Lass mich anders beginnen. Die Ampelregierung hätte nicht das umsetzen können, was jetzt vor der neuen Koalitionsregierung umgesetzt wird. Die Politik heute mit der Haushaltsausweitung via Grundgesetz und dem Sondervermögen wäre mit der Ampelregierung nicht möglich gewesen. Die Festschreibung eines Klimaziels 2045 wäre mit der Ampelregierung nicht möglich gewesen. Anders ausgedrückt, es wird grün-roter, als grün-rot war. Und das macht mir Sorgen, weil diese Ausrichtung Deutschland dorthin geführt hat, wo wir heute sind. Und insofern bin ich sehr, sehr angefasst. Wir haben einen Finanzierungsmantel geschaffen, ohne überhaupt über Reformen zu sprechen. Wenn wir uns die Koalitionsverhandlung, das war deine explizite Frage, uns anschauen, dann fehlt mir der Begriff Reform. Hier wird bestenfalls an einigen kleinen Facetten gedreht, aber nicht an den Ursachen dieser Krise, mit der wir konfrontiert sind. Und für mich ist die Tatsache, dass wir uns, wie gesagt, nicht mit Reformen auseinandersetzen, sondern nur am Rande etwas Kosmetik machen, Ausdruck dafür, dass hier das Thema verfehlt wird. Und auf den Punkt gebracht, wir haben einen Schuss frei. Wir haben eine Staatsverschuldung von 62,5% aktuell laut Bundesbank. Und das ist relativ kommod im Vergleich zu vielen anderen westlichen Ländern. Aber diese Zahl stimmt natürlich nicht ganz. Wenn wir die Sondervermögen, die Sonderschulden sind, dazu zählen, haben wir 80%. Wenn wir jetzt diese Mittelverwendung, die in den nächsten Jahren geplant ist, die Rechten, für die der rechtliche Rahmen geschaffen worden ist, wenn wir das mit einbrechen, liegen wir bei ca. 100%. Das ist immer noch weniger als die USA. Aber diesen Schuss haben wir frei, um sinnstiftende, nachhaltige Investitionstätigkeit zu machen, wo wir in den letzten 20, 30 Jahren versagt haben. Wenn wir das nicht tun und das für Zwecke verwenden, die vielleicht Narrativen gerecht werden, aber nicht der Struktur Neuausrichtung, dann werden wir die Zukunft der kommenden Generation verspielen.
Wer steckt denn dahinter, dass Friedrich Merz seine gesamten Wahlversprechen so skrupellos über den Haufen geworfen hat? Und ja, ich möchte da fast davon sprechen, dass er tatsächlich das deutsche Volk angelogen hat, dass er die Wähler angelogen hat und das Ganze ganz bewusst so stattgefunden hat. Und das hat ja auch Anton Hofreiter bestätigt, dass das schon lange im Herbst geplant war, zum Beispiel das Grundgesetz zu ändern für die Abschaffung der Schuldenbremse.
Wir leben in Zeiten massiver globaler Veränderungen und das hat auch Auswirkungen auf die Anlageklassen in ihrem Portfolio. Beispielsweise haben Unternehmen mit globalen Lieferketten große Probleme und das schlägt sich auch im Aktienkurs nieder. Auf der anderen Seite gewinnt Gold sehr stark an Wert. Und um Sie zu unterstützen bei Ihrer Portfolioaufteilung, hat das Team der Max-Otte-Fonds einen kostenfreien Service für Sie. Den Vermögenscheck. Im Rahmen des Vermögenschecks nehmen sich Experten aus dem Team der Max-Otte-Fonds Zeit für Sie, um persönlich mit Ihnen Ihre Vermögensverteilung zu besprechen und auf Ihre finanziellen Ziele neu auszurichten. Vereinbaren Sie jetzt kostenfrei Ihren Termin. Sie finden den Link im Rahmen unseres Podcasts oder unter max-otte-fonds.de. Vereinbaren Sie jetzt Ihren Termin für den kostenfreien Vermögenscheck. Auf gute Investments.
Also damit befindet sich Herr Merz ja in guter Gesellschaft. Die Grünen haben einen Wahlkampf zuvor damit große Werbung und Wahlkampf betrieben. Keine Waffen in Krisengebiete. Auch das war eine pure Lüge. Insofern darf man sich nicht zu sehr wundern. Aber der entscheidende Punkt ist, dass wir einmal hinterfragen müssen, ob die Politik den Souverän ernst nimmt. Und insofern antworte ich ganz anders, als du das vielleicht erwartest. Ich könnte ja sagen, BlackRock steht dahinter. Nein, interessiert mich gar nicht. Sondern es ist eine Frage, eine systemische Frage der demokratischen Verfassung unserer Parteien, die uns repräsentieren. Und mein Eindruck ist, dass man den Souverän nicht ernst nimmt. Eine Demokratie ist ein Bottom-up-Prozess, wo der Souverän entscheidet und die Politik Angebote macht, aber dann sich auch an die Angebote halten sollte. Trump macht das zum Beispiel. Das Wort, auch die Tat. Und bei uns ist das Wort Verbalakrobatik, aber mir nicht. Nicht die Tat. Und dieser mangelnde Respekt der Parteien gegenüber dem Souverän ist Ausdruck einer Demokratiekrise. Das ist ein Missverständnis, eine Arroganz der politischen Parteienmacht gegenüber dem Souverän und damit gegenüber der Demokratie. Und das ist etwas, was mir Sorge bereitet, weil wir reden immer darum, oder die Parteien, die etablierten Parteien, wir wollen die Demokratie verteidigen. Das hier geht gegen die Genetik einer Demokratie. Und das sollten wir vielleicht mal in Talkshows thematisieren. Und wir sollten auch den Begriff, zwei Begriffe sind das. Das eine ist der Begriff Verantwortung. Wenn ich so einen Job habe, habe ich eine Verantwortung für die Deutschland AG, für die Menschen, für den Kapitalstock, die Unternehmen, die Zukunftsfähigkeit, die Generationengerechtigkeit. Und noch wichtiger, Demut vor Verantwortung. Was ich im Moment erkenne, ist Arroganz, aber nicht Demut vor Verantwortung. Und das ist für mich das unterliegende Thema, dass man glaubt, in der Politik sich das leisten zu dürfen und dass man damit davonkommt. Und mein Eindruck ist, dass in der Bevölkerung es gärt derzeit. Und es gärt auch bei mir. Ich möchte immer wieder evolutionär eigentlich Verantwortung leben und mich auch einbringen, dass der Diskurs stattfindet. Aber der Diskurs findet nicht statt. Ich biete immer wieder etwas an und es wird nicht wahrgenommen. Es steht auf schwarzen Listen. Und auch das ist antidemokratisch, weil es gegen den Pluralismus geht. Ich stehe für die FDGO, ich stehe für die Demokratie, ich stehe ja nicht außerhalb des Systems. Aber solche Menschen, da bin ich ja nicht alleine, die werden heute geframed oder die werden aus dem Diskurs genommen, weil man eine Echokammer pflegt in Berlin oder auch in Brüssel. Und diese Echokammern funktionieren ein Stückchen nach dem Modell Honecker. Vorwärts immer, rückwärts nimmer. Wir wissen, wohin das führt. DDR ist das beste Beispiel. Wir müssen uns der Realität stellen. Und die Realität ist meines Erachtens nicht perfekt reflektiert, das war sehr höflich, diplomatisch, nicht perfekt reflektiert in Berlin oder in Brüssel.
Ja. Du hattest Trump gerade angesprochen und du hattest gesagt, dass er genau das tut, also du hast es wahrscheinlich so gemeint, dass er genau das tut, was er vor der Wahl versprochen hatte. Also das komplette Gegenteil von dem, was wir bei Friedrich Merz sehen. Wie bewertest du die bisherige Amtszeit von Donald Trump?
Das hängt ganz davon ab, welchen Blickwinkel man hat. Wenn ich den europäischen Blickwinkel nehme, dann ist, oh Gott. Wenn ich den US-Blickwinkel nehme, dann würde ich sagen, in vielen Bereichen, okay. Also es hängt vom Blickwinkel ab, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, und da bin ich jetzt wieder sehr enttäuscht, das ist die höflichste Form, in der ich das ausdrücken kann, sehr enttäuscht über die Politik in Berlin und auch Brüssel. Alles das, auch jetzt die Zollankündigung, war angekündigt. Man wusste, er wird es liefern, weil er ist eben Mann der Tat, nicht nur des Wortes. Und jetzt tut man so, oh Gott, was ist passiert? Sorry, da gibt es Lösungsansätze im Vorwege. Aber was machen wir? Wir machen Trump-Bashing. Wir verhindern im Grunde genommen, dass eine Augenhöhe entsteht, dass wir mit Trump miteinander reden können, um unsere Interessen auch optimal vertreten zu können. Nein, wir werden persönlich, und das ist ein Drama in meinen Augen. Und das ist übrigens nicht nur unhöflich, ist nicht nur undiplomatisch. Es ist unprofessionell. So, und diese dieser Mangel an Professionalität fällt uns derzeit auf die Füße. Fakt ist, um diese Zölle zu verhindern, was hätte man machen können? Man hätte sich mal hinterfragen können, okay, wir haben verdammt hohe Zölle, tarifäre und nicht tarifäre Einschränkungen des Handels mit den USA, dann machen wir mal ein Angebot. Und das beste Angebot wäre gewesen, ähnlich übrigens wie beim größten Freihandelsabkommen der Welt, RCEP, größer als Europäische Union, die haben gesagt, okay, wir streichen einfach 80% der Zölle. Und dann hätten wir diese Situation nicht. Und wenn wir Zölle runterfahren, Rigiditäten sind das, Einschränkungen für Wirtschaft, hätten wir die runtergefahren, dann wäre es eine Win-Win-Situation. Und jetzt bekommen wir dadurch, dass wir diesen Gedanken noch nicht einmal ernsthaft erörtern, eine Lose-Lose-Position. Denn Zölle, erhöhte Zölle sind Einschränkungen des Potenzialwachstums in der Weltwirtschaft, für unsere Region, für die USA. Da gibt es keine Winner, gibt es Gewinner, da gibt es Verlierer. Also, wo sind die smarten Lösungen? Warum muss ich das in dieser Sendung erzählen mit dir? Warum kommt man nicht selber in Berlin und Brüssel auf solche Ideen, die smart sind?
Ja. Was steckt dahinter bei Trump? Er ist ja Unternehmer, er ist Dealmaker, er ist Geschäftsmann. Will er mit diesen Zöllen erreichen, dass die Zölle weltweit abgeschafft werden? Denn eigentlich vertritt er ja bisher eine sehr libertäre Politik und Zölle sind eigentlich das Gegenteil von Libertarismus.
America first heißt das Motto. Und ich glaube, dass wir die ganze amerikanische Politik vollkommen unterschätzen. Weil es gibt Konstanten, egal ob Bush, Obama oder Trump. Das erste ist, man hat die Welthandelsorganisation handlungsunfähig gemacht. Unter Obama begonnen, 2014, 2013, durch Nichtbesetzung der Richterstellen. Das wurde unter Trump 2019 am Ende auch erreicht, dass alle 6 Schiedsgerichtshöfe nicht mehr Recht sprechen können. Und dieses Recht ist wichtig. Das ist das Gerüst der gesamten globalisierten Welt, die Rechtssicherheit. Und das erlaubte den USA dann erst, Sanktionspolitiken zu machen, die bar jeder Rechtsgrundlage sind. Darüber reden wir auch nicht. Wir hören immer eine Dame auch in Berlin, die, glaube ich, noch das Außenamt bekleidet. Ja, Völkerrecht und internationales Recht. Hier ist am innersten der ökonomischen Weltordnung durch die USA was zerstört worden. Und wie gesagt, auch durch Trump. Und was wir sehen, ist meines Erachtens, das ist der zweite Punkt, das ist das große Spiel, dass die USA erkennen, dass sie ihren Machtstatus, so wie er gelebt worden ist, von 1945 bis vielleicht 2010, 12, so nicht aufrechterhalten können, weil sie werden ökonomisch immer unbedeutender nach Kaufkraftparität. Heute ist China weit vor den USA, Anteil an der Weltwirtschaft, der globale Süden, Basiskaufkraftparität 70%. Der Westen hatte mal 80% 1980, wir haben jetzt 30 mit weiter fallender Tendenz. Und die USA müssen sich vorbereiten auf diese Zeit, auf diese Zeitenwende. Was kann man da nicht mehr? Dann kann man keine hohen Außenhandelsdefizite mehr fahren. Dann muss man eine Haushaltsdefizite in den Begriff bekommen. Und wenn ich durch dieses Prisma schaue, dann bekommt plötzlich die US-Politik eine Konsistenz, losgelöst von veränderten Präsidentschaften. Und was hier passiert ist, ist, dass man aus diesen Defizitlagen herauskommen will, um nicht später abgestraft zu werden, um handlungsfähig zu bleiben. Das ist die große Story, die dahinter steht. Und da sind die Zölle nur ein Mittel zum Zweck. Das ist kein eigenes Thema. Das dürfen wir nicht so aufbauschen. Und es ist ein Mittel zum Zweck. Und im Übrigen hat Trump recht. Bank of America hat einen sehr schönen Start. Ich habe ihm im Hellmeyer-Report Anfang der Woche dargestellt. Dann haben die USA eben die geringsten tarifären und nicht tarifären Einschränkungen im Handel gegenüber allen anderen Ländern. Jetzt kann man über die Prozentzahlen diskutieren und die Berechnungsmethoden und da gibt es auch begründete Kritik. Aber vom Grundraster her hat US-Präsident Trump hier einen Punkt, um die Weltansicht wieder gerechter zu machen. Die USA gehen aus dem Hegemonialstatus ein Stück weit raus, müssen sich in ihr Modell anpassen, innerlich Außenhandel, mehr produzierendes Gewerbe zurückholen. Das tun sie mit dem IRA-Programm, das tun sie jetzt mit den Zöllen, das tun sie mit Subventionen. Alles das findet statt. Und dann, wie gesagt, bitte die Konsistenz erkennen. Und das ist interessenorientierte Politik in den USA. Was machen wir in Deutschland? Machen wir interessenorientierte Politik? Oder sind wir reaktiv wie ein Hühnerhaufen und reagieren mal auf das eine Thema, mal auf das andere Thema in Deutschland oder auch in Brüssel? Mir fehlt hier die intellektuelle Noblesse, um verantwortungsvoll, für die Menschen vor Ort hier in der Europäischen Union, in Deutschland zu agieren und Zukunft zu gewinnen.
Jetzt reagiert die EU ja auf die Zölle in der Form, dass sie das Lieferkettengesetz halt zurückstellen wollen, abschaffen wollen, wie auch immer. Woher kommt diese Politik gegen die Unternehmen, gegen die Bürger? Es ist ja wirklich unglaublich, was in den letzten 2-3 Jahren in Deutschland passiert ist. Ja, wenn man sich das überlegt, wie viel Bürokratie diese Unternehmen ertragen müssen in Deutschland. Und da wundert es ja nicht, dass viele Unternehmen aufgeben oder ins Ausland abwandern. Also wie geht's weiter in Deutschland? Wie muss man das deutsche Schiff jetzt wieder startklar kriegen?
Also erstmal, ich freue mich ja, dass das Lieferkettengesetz jetzt um ein Jahr verschoben wird. Das ist durch das Europäische Parlament auch gegangen. Aber das ist doch nicht die Lösung. Das Verschieben ist nicht die Lösung. Das Lieferkettengesetz muss weg. Es ist ein Verschieben politischer politischer Interessen der grünen Agenda, dass man von Staats wegen auf die Unternehmen geschoben hat und die ganzen Kosten etc. pp. Damit haben. Das ist irrsinnig, was da passiert. Und das muss weg, das ist das Erste. Gebt der Wirtschaft Freiheit. Der nächste Punkt ist, wir haben in Deutschland, aber auch in Europa, in den letzten 30 Jahren eine Politik, die vollkommen verkennt, woher die Potenz von Politik kommt. Die Potenz der Politik kommt aus der Wirtschaft, weil es geht um Steuersubstrat. Alle Einkommen des Staates und der privaten Haushalte werden direkt oder indirekt durch die Unternehmen generiert. Die Summe aller Unternehmen nennt man Kapitalstock. Und wir sind mit diesem gesamten Thema nicht pfleglich umgegangen. Wenn wir mal vergleichen die BIP-Entwicklung, die volkswirtschaftliche Leistung, USA, Europa in den letzten 10 Jahren, dann geht die Schere so auseinander, zu Lasten Europas. Wer sich verzwergt, schafft politische, außenpolitische Impotenz. Es kann nicht Aufgabe der Politik sein, sich zu verzwergen und sich impotent zu machen. Denn wer impotent ist, der kann nicht. Er kann am Ende auch nicht unsere Interessen vertreten, in einem angemessenen Rahmen, so wie es möglich wäre. Und von daher brauchen wir hier eine Disruption. Und lass mich das kurz ausführen. Die Welt bewegt sich in einer selbstgebastelten Box, nennen wir es mal. Das nennt man Organigramm. So, und wenn man innerhalb dieses Organigramms keine effizienten Lösungen mehr findet, dann ist die nächste Form die Disruption. Das erleben wir jetzt in den USA. Das heißt, das Modell der Neokonservativen wird disruptiv verändert. Ist offen, wie sich das nachher ultimativ entwickelt. In Europa sind wir immer noch nicht bei der Erkenntnis, dass wir eine Disruption brauchen, dass wir das, was als Gesetz anerkannt worden ist, manchmal ideologisch getrieben oder auch narrativ getrieben, dass wir das zur Disposition stellen müssen und uns dem normativ-faktischen zuwenden müssen und sagen, wo sind die nachhaltigen Lösungen, die es uns erlauben, nachhaltig ein Steuersubstrat, Steueraufkommen zu generieren, das den Ansprüchen, die wir an uns selbst haben, auch gerecht wird. Da fallen Dinge auseinander. Friedrich Merz zu Recht nannte das jetzt ein bisschen, das klingt wie wünscht dir was, Politik. Wünscht dir was, dafür haben wir keine Zeit mehr, dafür haben wir keine Mittel mehr. Also, wir brauchen schon eine Disruption, wo die gesetzten Themen der Vergangenheit, die dem normativ faktisch nicht gerecht werden, in Frage gestellt werden müssen, um Zukunft zu gewinnen.
Volker, ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Einschätzung, für deine Zeit und hoffe, dass wir uns bald mal wiedersehen.
Helmut, ich bedanke mich bei dir.
Dankeschön. Liebe Zuschauer, Ihnen auch ganz herzlichen Dank fürs Zusehen. Abonnieren Sie unseren Kanal, lassen Sie ein Like da, aktivieren Sie die Glocke. Wenn Sie uns unterstützen möchten, dann würden wir uns über ein Abonnement unseres Politik-Spezialmagazins sehr freuen. Ich bedanke mich bei Ihnen und sage bis bald.